mit Hendrik Heinze. Es erzeugt Aufregung und überträgt sie auf andere. Welches Satzzeichen könnte damit gemeint sein? Genau, die Rede ist vom Ausrufezeichen, das seine Verächter wegen seiner Geltungssucht auch schon mal das Selfie der Grammatik genannt haben. Dr. Florence Hasrat in Berlin ist Expertin für das Ausrufezeichen und ich freue mich, dass sie bei uns ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich bin froh, hier zu sein.
Frau Hasrat, Sie sind Literaturwissenschaftlerin und Publizistin und haben in den letzten Jahren extrem viel Zeit mit dem Ausrufezeichen verbracht. Was können Sie uns sagen über Ihren Weggefährten? Der ist faszinierend, fordernd, anstrengend?
Ja, ich denke, das ist der alle drei. Das ist definitiv ein Satzzeichen, das Aufmerksamkeit will und sich das auch durchaus nimmt. Der Punkt ist wirklich so ein Knall und dann der Strich oben drüber, der nimmt die ganze Zeile ein. Und das ist wirklich ein selbstbewusstes Satzzeichen, das sich den Raum nimmt. Und es schafft es tatsächlich auch in unseren Körper hinein. Und zwar gibt es Studien, wo Menschen in einen Scanner geschoben wurden und dann das Satzzeichen auf dem Bildschirm gesehen haben und danach so moralische Fragen beantwortet haben, ob sie etwas sehr unfair oder sehr ungerecht fanden. Und sie haben tatsächlich ein bisschen strenger die Situation befunden. Und der Scanner hat auch gezeigt, dass bestimmte Areale im Gehirn durchblutet wurden, die für nicht Panik, aber die Vorstufe der Panik, also für große Aufmerksamkeit, durchblutet wurden. Und deswegen schafft es das Ausrufezeichen wirklich in uns hinein. Und es erregt nicht nur bewusst unsere Gemüter, sondern wirklich auch unbewusst den Körper.
Es wirkt in uns hinein, sagt Frau Hasrat, in unsere Körper, unsere Kehlen. Das Ausrufezeichen, und so heißt auch ihr brandneues Buch, im Untertitel dann eine rebellische Geschichte. Warum denn das rebellisch?
Ja, das Ausrufezeichen ist dafür da, Emotionen in Text zu bringen. Es ist das einzige Zeichen, was wirklich ganz evident für Gefühle steht und Gefühle in Texte bringt und so Präsenz.
Sie haben lange in England gelebt, Sie haben das Buch auf Englisch geschrieben. Sie müssen manche der Formulierungen und Gedanken jetzt ins Deutsche zurückdenken. Frau Hasrat, die Alphabetschriften, wie wir sie heute kennen, deren Entstehungsgeschichte, die muss man sich ja mühsam zusammensuchen, ist alles 4000 Jahre her, Schriftquellen gibt es naturgemäß auch nicht so furchtbar viele. Beim Ausrufezeichen, da ist das anders, schreiben Sie, da kann man genau sagen, wer das erfunden hat und wann und wo. Erzählen Sie mal.
Ja, im 1350er Jahren in Italien hat ein Humanist, ein Anwalt und ein Literaturfan ein Traktat geschrieben über die Zeichensetzung, die es damals gab. Und er hat Alpoleus da Urbisalia hat gesagt, das kann nicht sein, dass wir Sätze, die Ausrufe sind oder die so Wunder ausdrücken, genauso aussprechen wie Fragen und wie Aussagesätze. Und er plädiert dafür, dass wir diese Ausrufesätze oder diese so Verwunderungs- oder Bewunderungssätze auch markieren mit einem Zeichen, das uns sagt, wie wir das aussprechen müssen. Und er hat vorgeschlagen, dass wir einen Punkt an das Ende, an den unteren Teil der Linie setzen und darüber so ein Komma beziehungsweise ein Apostroph, was dann so von oben von der Linie hängt.
Die Erfindung des Ausrufezeichens kurz vor 1400 in Italien. Jetzt sagen wir immer Ausrufezeichen, aber auch dieser Name musste sich ja erstmal finden, schreiben Sie. Da ist die Rede vom Ausrufungszeichen, das erstmalige Erwähnung fand 1629. Und dann gab und gibt es auch immer wieder andere Vorschläge, zum Beispiel sehr schön bei Ihnen fand ich Verwunderungszeichen, ja?
Genau, weil Alpoleus zuerst auch markieren wollte, so dass wir Bewunderung ausdrücken oder heute würden wir vielleicht so wow sagen, wow Ausrufezeichen oder hurra oder sowas. Also es soll Enthusiasmus auch ausdrücken. Und auch im englischen Raum und im französischen Raum, also in Europa, gibt es verschiedene Vorschläge für die Namen und die sich immer noch so ein bisschen verändern. Und ich denke, das Verwunderungszeichen ist ganz schön, weil das wirklich dann auf den ursprünglichen Kontext zurückgeht und dieses Staunen ausdrückt.
Großes Thema bei Ihnen ist auch das Ausrufezeichen und die Literatur. Da ließe sich ja überhaupt auch eine eigene Sendung gestalten. Von Victor Hugo ist ein Telegramm überliefert, das ein einziges Zeichen enthält. Und wir ahnen jetzt auch, welches das ist. In Hemingways Gesamtwerk schreiben Sie, gibt es 59 Ausrufezeichen im Gesamtwerk. Ja, das schaffen manche Internet-Kommentarschreiber in unter 2 Stunden, 59 Ausrufezeichen. Die erste Shakespeare-Gesamtausgabe erwähnen Sie, 350 Ausrufezeichen, die sich dort finden. Und Jane Austen ist Ihnen ein Thema, eine Autorin, die wir für ihren sehr gemessenen Ton kennen, einer Frau dieser Epoche entsprechend ja auch. Ist aber nicht die ganze Geschichte bei Jane Austen, gell?
Genau, wir haben leider ganz wenige Manuskripte nur noch von Jane Austen und diese wurden vor kurzem digitalisiert. Das heißt, wir können jetzt wirklich sehen, wie diese Grande Dame ihre Texte komponiert hat, obwohl es nicht genau klar ist, ob das wirklich die letzte Fassung war, die dann zum Verlag ging. Aber es gibt zum Beispiel eine, sagen wir mal, sehr saubere schon Form von Persuasion. Also das war ihr letzter Roman, der auch dann nach ihrem Tod veröffentlicht wurde. Und da sehen wir aber, dass sie trotzdem Wörter unterstreicht, ausstreicht, Groß- und Kleinschreibung ein bisschen flexibler hält und auch Ausrufezeichen benutzt. Und wir denken immer, dass Jane Austen wirklich so weniger emotional ist. Alles muss sehr elegant sein, sehr keusch sein. Aber wenn wir ihre eigentlichen Handschriften ansehen, dann merken wir, dass es sehr lebendig ist und dass sie sehr wohl wusste, wie man ein Ausrufezeichen benutzt, um Emotionen vom Text in die Gedanken und in die Gefühle der Leser zu bringen. Das wurde aber dann auf dem Weg des Buches von der Handschrift zum Druck heraus redigiert. Und da sind wir uns aber auch nicht sicher, ob das einfach ganz normal war, das war so Usus, und ob das vielleicht sogar erwartet wurde von verschiedenen Autoren oder ob das wirklich im Zuge der Tendenz war, okay, das ist auch eine Frau, eine weibliche Schriftstellerin. Wir wollen nicht, dass es da so viele Ausrufe gibt, die so viel Gefühle rüberbringen.
Ist aber ja eine interessante Erkenntnis grundsätzlich an dieser Stelle, ne? Ein Ausrufezeichen, das ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin setzt, das muss gar nicht von demjenigen, derjenigen selbst kommen, sondern das kann im Prozess noch entstanden und hinzugefügt worden sein.
Genau, richtig. Ja, ich denke, das ist auch gar nicht mal so wichtig, wirklich herauszufinden, wer genau hat jetzt dieses Zeichen gesetzt. Das ist natürlich super interessant. Aber auf der anderen Seite ist Literatur oder Bücher sind ein gemeinschaftlicher Prozess, diese Bücher in die Welt zu bringen. Und das ist normal, das war in der Vergangenheit normal, dass die Redakteure dann nochmal rübergeschaut haben. Das wurde auch manchmal erwartet. Und die waren auch viel näher an der Mentalität oder an der Bildung des Autoren. Zum Beispiel von Shakespeare haben wir nur 3 Seiten Handgeschriebenes und da hat er überhaupt gar keine Ausrufezeichen benutzt und auch wirklich nur ein paar Kommas und ein paar Punkte. Aber seine Drucker haben dann das nochmal überarbeitet und haben diese Satzzeichen gesetzt und die waren sicherlich viel näher an seinen Gedanken als wir waren. Also ich denke, das ist auch oft interessant, einfach zu schauen, was für Entscheidungen haben die Buchmenschen alle gemacht.
Das Ausrufezeichen hat vermeintlich weibliche Eigenschaften oder sie werden ihm zugeschrieben, schreiben Sie auf Seite 191, erregt, emotional, hysterisch. Und nur 9 Seiten davor zitieren Sie eine Publizistin, für die das Ausrufezeichen ein männliches Ding ist, sehr phallisch, erregiert, dominant. Und was stimmt jetzt von beiden?
Ja, ich muss sagen, es stimmt beides. Es kommt darauf an, wie man es benutzt. Und beide Geschlechter benutzen das. Leute aus verschiedenen Bildungshintergründen benutzen das. Ich denke, oftmals ist das auch eher ein Generationsunterschied als ein Geschlechterunterschied. Aber es kommt natürlich darauf an, was unsere Vorurteile auch sind, was wir sehen möchten. Das Ausrufezeichen ist fallisch geworden tatsächlich, nachdem Donald Trump es so exzessiv benutzt hat auf Twitter. Und von seinen 57.000 Tweets ungefähr gibt es 33.000 Ausrufezeichen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Und das ist natürlich dann auch benutzt, um zu schreien, laut zu sein, die Gemüter zu erregen. Und Frauen benutzen das eher, um freundlich zu sein. Also diese Studie hat herausgefunden, dass Frauen zum Beispiel Willkommen Ausrufezeichen schreiben oder Danke für die Hilfe Ausrufezeichen zum Beispiel. Also Frauen benutzen das tendenziell mehr, um so einen inklusiven Raum zu schaffen. Denn in der digitalen Sphäre können wir uns ja nicht die Hände schütteln und sind nicht präsent. Wir haben nicht unsere Stimmen oder unsere Mimik, um Gefühle auszudrücken, sondern wir haben wirklich nur unsere Wörter oder alles, was um die Wörter herum ist. Und Frauen benutzen das, um Gemeinschaft zu schaffen.
Das Ausrufezeichen bringt Gefühle in Texte, Erregung und ist damit ein fordernder Geselle und manchmal auch einer, dem wir misstrauen, einfach was er da mit uns macht, sagt Florence Hasreit. Ihr Buch heißt Das Ausrufezeichen, eine rebellische Geschichte, Verlag HarperCollins, 20 €. Nun war das für Sie, Frau Hasreit, eine intensive und fordernde Zeit, aber es reicht Ihnen immer noch nicht. Sie knöpfen sich jetzt auch die anderen Satzzeichen vor. Da geht es dann etwas friedlicher zu, ja?
Ja, also ich schreibe jetzt an einer sozialen Geschichte der gesamten Zeichensetzung. Da geht es wirklich bis zurück zu den Ägyptern, die Hieroglyphen und wie da Text so separiert wurde und ein bisschen arrangiert wurde zu den Römern, Mittelalter, Renaissance und dann wirklich bis heutzutage in die Emojis und vielleicht auch, was die Zukunft der Zeichensetzung ist, wo wir ChatGPT haben und unsere Smartphones haben, die für uns schreiben.
Wir laden Sie schon jetzt ein, wenn dann das neue Buch da ist. Vorerst aber mal das alte, das Ausrufezeichen. Florence Hasreit in Berlin, ganz vielen Dank, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank.
Und exklusiv für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer nochmal ein Blick auf die Unwortwahl Anfang der Woche. Platz 1 ja Remigration, Platz 2 aber Sozialklimbim. Hä? Hat sich Knut Kortzen auch gedacht und erzählt uns jetzt, was er herausgefunden hat über diesen Begriff. Viel Spaß.
Fast wäre Sozialklimbim am Montag zum Unwort des Jahres 2023 gekürt worden. Und das hätte mich gefreut, denn es gibt wohl keinen Unwortkandidaten, der mehr Jahre als dieser auf dem Buckel hat. Nur ahistorische Geister glauben, dass es sich bei Sozialklimbim um eine Schöpfung des FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler aus dem Jahr 2023 handelt. Weit gefehlt. Schon 1963 warnte ein gewisser Karl Luitpold Guggemoos in der SPD-Mitgliederpostille vorwärts: Vorsicht, Sozialklimbim! 1968 dichtete der Lyriker Jaak Kasunke in seinem Poem Konzertierte Aktion: Weiterhin spielt Kapital die erste Geige. Politiker stoßen ins Horn, die Unternehmer hauen auf die Pauke, dass vom Schellenbaum klirrend der Sozialklimbim abfällt. Im selben Jahr ließ die Dramatikerin Gerlind Reinshagen einen sinistren Firmendirektor den Sozialklimbim durchforsten. Und 1979, also 6 Jahre nach der Erstausstrahlung der Blödel- und Ulk-Sendung Klimbim im ersten deutschen Fernsehen, verhalf der seinerzeitige CSU-Generalsekretärs Heißsporn Edmund Stoiber der Kampfvokabel Sozialklimbim zu bundesweiter Prominenz, indem er sie wieder und wieder penetrierte, in polemischer Absicht. Klimbim, das ist nutzloser Kram. Gerhard Schröder würde wohl Gedöns sagen. Sozialklimbim, das schreiben marktgläubige Handelsblatt-Journalisten in ihre Leitartikel und das sagen Liberale, wenn sie einen Bundestagsbeschluss zur Kindergrundsicherung für überflüssig erklären wollen, schon klar. Aber das Wort fand in seiner frühen Verwendungshistorie, vor 60 Jahren also, mitunter auch bei Gewerkschaftern Anklang, die sich bei ihren Forderungen nach Lohnerhöhungen nicht durch, genau, Sozialklimbim abgespeist sehen wollten. Der langjährige, unter Automobilbauern in Bayern bis heute legendäre Ingolstädter Betriebsratsvorsitzende Fritz Böhm etwa räumte damals im Betriebsrat mit allem auf, was nach Sozialklimbim aussah, heißt es in einem Buch über die Industriemoderne in der Provinz. So, das war nur ein wenig, wie nannte Martin Weiser das nochmal? Ach ja, Geschichtsklimbim.